Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus. Es war 2 Tage vor dem Pascha und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber:
Ja, nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt.
Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haar. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander:
Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können.
Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Jesus aber sagte:
Hört auf! Warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat.
Judas Iskariot, einer der 12, ging zu den Hohenpriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus:
Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?
Da schickte er 2 seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen:
Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor.
Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den 12. Während sie nun bei Tisch waren und aßen, sagte er:
Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern, einer von denen, die zusammen mit mir essen.
Da wurden sie traurig, und einer nach dem anderen fragte ihn:
Doch nicht etwa ich?
Er sagte zu ihnen:
Einer von euch 12, der mit mir aus derselben Schüssel ist. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.
Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte:
Nehmt, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen:
Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes.
Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen:
Ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen. Dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.
Da sagte Petrus zu ihm:
Auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich nicht.
Jesus antwortete ihm:
Amen, ich sage dir, noch heute Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Petrus aber beteuerte:
Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen.
Das Gleiche sagten auch alle anderen. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern:
Setzt euch und wartet hier, während ich bete.
Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst. Und er sagte zu ihnen:
Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht.
Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach:
Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.
Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus:
Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen:
Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.
Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt:
Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn ab und lasst ihn nicht entkommen.
Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte:
Rabbi.
Und er küsste ihn. Da ergriffen sie ihn und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen:
Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Aber das ist geschehen, damit die Schrift in Erfüllung geht.
Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachgehen. Da packten sie ihn, er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Darauf führten sie Jesus zum hohen Priester. Und es versammelten sich alle hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war Jesus von Weitem bis in den Hof des hohepriesterlichen Palastes gefolgt. Nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die hohen Priester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts. Viele machten zwar falsche Aussagen über ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten:
Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschen erbauten Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand gemacht ist.
Aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus:
Willst du denn nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?
Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte:
Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?
Jesus sagte:
Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen.
Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief:
Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung?
Und sie fällten einstimmig das Urteil:
Er ist schuldig und muss sterben.
Und einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen:
Zeig, dass du ein Prophet bist.
Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte:
Auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen.
Doch er leugnete es und sagte:
Ich weiß nicht und verstehe nicht, von wann du redest.
Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal:
Der gehört zu ihnen.
Er aber leugnete es wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von neuem zu Petrus:
Du gehörst wirklich zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer.
Er fing an zu fluchen und schwor:
Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet.
Gleich darauf krähte der Hahn zum 2. Mal. Und Petrus erinnerte sich, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er begann zu weinen. Gleich in der Frühe fassten die hohen Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Er antwortete ihm:
Du sagst es.
Die hohen Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte:
Willst du denn nichts dazu sagen? Siehe doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen.
Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Anführern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und bat, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie:
Wollt ihr, dass ich den König der Juden freilasse?
Er merkte nämlich, dass die hohen Priester nur aus Neid Jesus an ihn ausgeliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte:
Was soll ich denn mit dem tun, den ihr König der Juden nennt?
Da schrien sie:
Kreuzige ihn!
Pilatus entgegnete:
Was hat er denn für ein Verbrechen begangen?
Sie schrien noch lauter:
Kreuzige ihn!
Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Die Soldaten führten ihn in den Palast hinein, das heißt in das Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn:
Heil dir, König der Juden!
Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, knieten vor ihm nieder und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Ein Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an: Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts, von ihm den anderen links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen:
Ach, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Hilf dir doch selbst und steig herab von dem Kreuz.
Auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten verhöhnten ihn und sagten zueinander:
Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Der Messias, der König von Israel, er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir ihn sehen und glauben.
Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammengekreuzigt wurden, beschimpften ihn.
Wir stellen uns.
Als die 6. Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Das heißt übersetzt:
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten:
Hört, er ruft nach Elia.
Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er:
Lass uns doch sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt.
Jesus aber schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist aus.
Wir knien zu einer kurzen Gebetsstille.
Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er:
Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.
Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathäa, ein vornehmer Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. Als der Hauptmann ihm das bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einem Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Josef, beobachteten, wohin der Leichnam gelegt wurde.
Liebe Schwestern und Brüder, wir haben uns jetzt auf die kommende Heilige Woche eingestimmt. Wir haben unsere Herzen geöffnet dafür, dass Jesus unsere Herzen berührt, dass wir etwas Mitleid haben mit Jesus und mit seinem Leiden. Vor kurzem erzählte mir eine Mutter, wie ihre Tochter bei einem Kreuz gekniet hat und auf einmal 10 Minuten ganz innig an dem Kreuz geweint hat, weil sie in dem Moment so ein Mitleid hatte mit Jesus, mit seinen Schmerzen. Und das soll eigentlich jetzt in der kommenden Woche passieren, dass unser Herz wirklich vom Leiden Jesu bewegt wird und natürlich auch vom Leiden der Menschen in unserer Welt. Und das hängt ja ganz eng zusammen, wenn ich mir vorstelle, Jesus guckt hier auf die Welt. Und sicher sieht er bestimmt vieles, wo er sich sehr drüber freut. Es ist nicht immer nur Leid oder nur Freude, aber er sieht ganz bestimmt auch vieles, was ihm sehr, sehr wehtut. Und da blutet sein Herz im wahrsten Sinne des Wortes über das Leid von so vielen Menschen und über das Böse, was dass der Teufel eben so viel Böses anrichtet und wir so wenig uns dagegen stellen, gegen das Böse. Also ich glaube, dass Jesus doch leidet. Und man könnte Jesus auch fragen, Jesus, was ist denn im Moment dein allergrößter Schmerz? Und ich bin sicher, dass Jesus auch getröstet wird, wenn wir etwas mit seinem Schmerz mitfühlen. Es ist ja sein Schmerz für die Menschen, sein Schmerz für die Welt, sein Schmerz für die Leidenden. Und ich kenne das auch, wenn ich ein Anliegen habe, wenn ich die Erfahrung mache, dass irgendetwas vergeblich ist, dass irgendetwas, wo man sich so viel Mühe gegeben hat und es funktioniert nicht. Und wenn dann ein anderer ein bisschen das mitfühlt mit mir, das tut mir doch gut. Das ist doch was Positives, die Lasten des anderen mittragen und so die Lasten von Jesus mittragen, das, was Jesus am Herzen liegt, in dieser Woche auch besonders mittragen. Und dafür haben wir Zeichen. Und ich weiß noch, als Kind, da war ich so in dem Alter wie jetzt einige, die auch hier in der Kirche sind, und dann durften wir auf Karfreitag irgendwas nicht spielen oder wir durften kein Radio anmachen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich denke, wieso dürfen wir jetzt kein Radio anmachen? Es ist doch sowieso schon so langweilig. Und Ja, aber heute weiß ich warum. Es war eben ein heiliger Tag und man wollte irgendwie diese Zeichen auch setzen, dass es eine heilige Zeit ist. Wenn ich das Gegenbeispiel war, als ich in Anrath Kaplan war und da war, aus der Kirche kam man eine Treppe runter vom Hauptportal und auf der anderen Seite war die Fußgängerzone und da war direkt eine Eisdiele, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, und wir haben gerade das Leiden Jesu und so richtig tief waren wir im Herzen berührt und ganz in dieser Stimmung drin und dann die Sonne scheinte und die Leute hatten Freude und Spaß, aßen ihr Eis und ich denke, das sind ja total zwei verschiedene Welten, ne? Aber wir als Katholiken, wir sollten diese Zeichen setzen. Wir brauchen auch solche Zeichen. Ich habe mich jetzt vorigen Samstag mit einem ganz engagierten Muslimen unterhalten. Junger Mann, super nett, super, also wirklich. Ne? Und eben nicht so im Sinne des, es gibt ja auch sowas Fanatisches, aber er war ganz streng praktizierend, aber er ist auch für Freundschaft unter den Religionen, dass man also nicht sich gegenseitig bekämpfen soll. Und ja, dann haben wir auch über Ramadan gesprochen, ne? Und der lebt das, ne? Und der praktiziert das richtig. Und zum Beispiel auch, wenn es 18 Uhr ist, dann zieht er sich zurück. Und er hat bei sich einen Gebetsteppich, den kann man also auffalten wie so ein Tuch. Dann holt er den aus seiner Jacke und dann legt er den auf den Boden und dann betet er seine Gebete. Ne? Und dann hat er auch gesagt, ja, warum machten wir Ramadan? Er sagte, weil das ist eine ganz heilige Zeit, das ist eine ganz besondere Zeit. Und dann guckte er mich so ein bisschen an und sagte, ja, bei euch ist es ja so, ihr verzichtet vielleicht mal auf die ein oder andere Annehmlichkeit. Ich denke, ja, irgendwie hat er recht. Ne? Bei uns ist das nicht so stark. Ich habe mal so überlegt, welche Leute kenne ich unter den Katholiken und wie praktizieren die das? Ich kenne also einige oder viele, das ist, glaube ich, die Mehrzahl, für die ist das nicht mehr relevant. Die ist zwar Fastenzeit, aber für die ist die Fastenzeit so wie jede andere Zeit auch. Und vielleicht ältere Leute sagen dann, ja, früher, da hat man jetzt gefastet, aber heute nicht mehr. Die machen jetzt nichts Besonderes mehr. Dann kenne ich welche, die sagen, in der Fastenzeit verzichte ich auf Alkohol. So, ne? Das habe ich schon seit Jahren, das ziehe ich durch, das praktiziere ich, das tut mir auch gut. Auch so eine Gruppe. Dann kenne ich eine Gruppe, die möchten gerne fasten, die versuchen auch wirklich auf was verzichten, die nehmen sich was vor, die nehmen das so ernst. Die sagen, nein, es ist jetzt Fastenzeit, wir müssen das jetzt auch durchführen. Aber dann fällt denen das oft auch schwer. Ich kenne viele, die mir sagen, ja, mir fällt das auch so schwer. Dann fallen die wieder zurück, dann haben die wieder ihre Vorsätze gebrochen. Zu der Gruppe gehöre ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber trotzdem, man versucht es ernst zu nehmen, man versucht sich immer wieder neu einen Ruck zu geben, immer wieder einen neuen Anlauf nehmen. Und dann kenne ich die, die praktizieren das richtig konsequent, die bewundere ich. Das finde ich, das ist natürlich toll. Ne? Aber es geht nicht um Fasten als Selbstzweck. Es geht auch nicht aus gesundheitlichen Gründen, aber es ist gut natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen. Es geht wirklich, das Fasten, das sind Zeichen, um an Jesus zu denken, an das Leiden Jesu zu denken. Ich denke nochmal an unseren muslimischen Freund, ein Zeichen dafür, dass das jetzt eine ganz heilige Zeit ist, eine ganz heilige Woche. Man verzichtet auf etwas und das erinnert mich daran, ich denke, an Jesu Leid. Ich versuche mir Zeichen zu setzen im Laufe des Tages, um daran zu denken. Und eine zweite Sache, die man sich auch vornehmen kann, ist, es passieren ja auch unfreiwillige Opfer. Es passiert ja jeden Tag etwas, was nicht so schön ist, was wir uns nicht gewünscht haben. Wir hatten vorige Woche Donnerstag einen wunderbaren Vortrag über Pädagogik. Und da hat die Referentin immer das Wort Vergeblichkeit. Kinder müssen die Erfahrung von Vergeblichkeit machen. Und das, dann habe ich die ganze Zeit, nachher wurde mir klar, die meint Frustration, weil Vergeblichkeit ist die wirkliche Übersetzung von Frustration. Ne? Also Frustration und auch Erwachsene. Also es wäre praktisch ein Ziel des Lebens, Eine reife Person kann mit Frustration, mit Vergeblichkeit umgehen. Eine unreife Person, die wird vielleicht hysterisch, die fängt an zu toben, die kann da nicht mit umgehen. Aber ein Ausdruck von Reife ist, wenn was schief läuft, wenn was mir wehtut, wenn was ganz anders ist, als ich mir das wünsche, dass ich da trotzdem gut mit umgehen kann. Dann bin ich ein reifer Mensch, hat die Pädagogin gesagt. Ne? Und das ist ein Ziel. Ne? Also die Kinder bekommen die Eltern, damit sie sie zur Reife erziehen. Aber die Eltern bekommen auch die Kinder, damit sie sie zur Reife erziehen. Denn die Kinder helfen den Erwachsenen auch, reif zu werden, mit Frustration, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und das wäre doch auch mal eine echt gute Idee. Es gibt also die aktiven Opfer, das Fasten, auch wenn es nicht so leicht ist, aber dass man das mal versucht in dieser Woche, wenn man es nicht schon die ganze Zeit versucht hat in der Fastenzeit. Und dann aber auch die Passiven, da wo was passiert, was mich auf die Probe stellt, dass ich lerne, mit den Schwierigkeiten, mit den Dingen, die wehtun, gut umzugehen. Ja, und das ist doch Jesu Kreuz, ne? Dass ich alles, was mir wehtut, alles, was nicht so gut ist, dass ich das immer mit Jesus am Kreuz verbinde. Er hat es mir doch vorgemacht. Er hat das Kreuz sogar freiwillig auf sich genommen und hat seine ganze Liebe da reingesteckt. Das könnte ich doch auch machen. Wenn mir jemand was ganz Böses tut, ja, wie kann ich denn jetzt meine ganze Liebe da reinstecken? Ich könnte sagen, ich verzeihe ihm. Ich versuche ihm zu verzeihen, ich versuche ihn zu lieben. Ich bete das, bringe das zu Jesus am Kreuz und bete dafür, dass Gott was Gutes wieder daraus macht. Weil aus allem, das zeigt ja das Kreuz, aus allem kann Gott wieder was Gutes machen. Also in diesem Sinne, tragen alle Opfer, alles was passiert, trägt zu unserer Reifung bei. Und alles was passiert, hat Gott zugelassen, weil er genau weiß, dass das jetzt für uns ein wichtiger Schritt ist, an dem wir wachsen können. In Glaube, Hoffnung und Liebe. Amen.